Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute habe ich zu Gast in der Sendung Patrick Meinert aus Köln. Patrick ist unter anderem bekannt durch seine Firma Release Fitness. Er ist seit 20 Jahren am Markt, hat also viele Erfahrungswerte mitzubringen für uns hier und ist von Grund auf Psychologe und Sportwissenschaftler. Und wir haben in der ersten und zweiten Folge zwei richtig coole Themen mitgebracht, nämlich Nummer 1, Anatomie und Biomechanik. Wie schaffe ich es, wenn ich jetzt als Personal Trainer starte, mich da reinzuarbeiten? Wie gehe ich da am besten vor? Was kann der Patrick uns da für Tipps mitgeben, wie man da am besten reinkommt, sich das am besten aneignet und so weiter und was man vielleicht auch nur braucht oder haben sollte. Und im zweiten Teil kümmern wir uns um das Thema Marketing so ein bisschen, also in der Gründungsphase, was ist wirklich wichtig? Ist es wichtig, eine teure Marketingagentur und ein gutes CI am Start zu haben oder zählt vielleicht eher die Persönlichkeit? Und ich sage schon mal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Podcast.
Ja, herzlichen Dank. Freue mich auf jeden Fall hier zu sein und bin auf jeden Fall auf die nächsten Minuten mit dir sehr gespannt.
Ja, Patrick und ich kennen uns jetzt tatsächlich auch persönlich schon. Ähnlich wie beim Steven habe ich ihn auf einer Fitnessreise kennengelernt. Und zwar waren wir gemeinsam im Bewegungscamp, wo du auch unter anderem Coach warst, also einer der Coaches, die unterrichtet haben. Und wir waren da eine ganz bunte Gruppe mit ja circa 20 bis 30 Teilnehmern, ganz bunt gemischt, war eine super interessante Reise. Wie war das für dich?
Also für mich war das auf jeden Fall ein Highlight in diesem Jahr. Also einmal, weil ich schon absehen konnte, was für Teilnehmer da sein würden. Also ich wusste, es sind tatsächlich Leute, mit denen man auch, ich würde mal sagen, jetzt mal privat auch relativ gut klarkommt, weil einfach das Interesse an Bewegung, an Bewegungsvielfalt bei allen zu erwarten war. Und das fand ich schon ziemlich cool, dass sich das auch dementsprechend also bewahrheitet hat. Es war ja wirklich eine ideale Stimmung und ich war ja schon auf der einen oder anderen Fitnessreise früher in den letzten Jahren mal unterwegs, auch als Coach, als Präsenter. Und das war für mich tatsächlich etwas, was meiner eigenen Leidenschaft zum Thema Bewegung am nächsten kam. Und deswegen habe ich mich natürlich auch die ganze Zeit drauf gefreut, unabhängig von Thailand, auch wenn das natürlich ein richtig geiles Land ist. Aber wirklich in dieser Konstellation mit den Leuten das zusammen durchzuziehen, das fand ich richtig gut. Und ich habe auch für mich einiges rausnehmen können als Coach, weil ich glaube, als Coach gibt man nicht immer nur weiter, sondern man sollte auch von den Leuten, von den Teilnehmern, von seinen Kunden etwas mitnehmen. Und das habe ich auf jeden Fall und deswegen freue ich mich jetzt schon auch sehr auf das nächste Bewegungscamp, was im November stattfinden wird.
Mhm. Ja, ich fand es auch so erfrischend, ganz bunt gemischt und natürlich in dem Surrounding, es ist warm, in Deutschland war es kalt, allein das reicht ja schon so ein bisschen, ne? Und ich fand es auch ganz nett und war wirklich eine tolle Sache und auch so wie gesagt gegenseitig die Gespräche etc. Also wer da mal Lust hat, ich werde das Ganze in den Shownotes verlinken, soll jetzt wie gesagt keine Werbung sein in dem Sinne, sondern einfach nur kleiner Rückblick zu Beginn. Und die erste Frage, die ich meinen Leuten immer stelle, ist, wie bist du denn Personal Trainer oder Coach geworden? Wie war so dein Werdegang? Gerade so, was jetzt diese Gründungsphase angeht. Also weniger so diesen sportlichen Hintergrund, was du schon alles gemacht hast, so ungefähr, sondern eher so, gerade in dem Moment, wo es so Klick gemacht hat, jetzt starte ich mit meinem Business. Wie war da so der Weg?
Also es ist, glaube ich, relativ schwierig, das so schnell rüberzubringen. Ich glaube, ich muss so einen kleinen Schritt zurückgehen und vielleicht, bevor ich Personal Trainer geworden bin, war ich Fitnesstrainer, ich denke mal, wie die meisten. Ich glaube, die wenigsten haben direkt von Anfang an gewusst, okay, jetzt bin ich PT, sondern haben sich das erstmal so vielleicht ein bisschen über die Arbeit als Fitnesstrainer oder Group Fitnesstrainer aufgebaut. Und bei mir war das tatsächlich auch exakt vor 20 Jahren, wo mein Vater zu mir gesagt hat, guck mal hier, Sohnemann, da wird ein Fitnesstrainer gesucht, bewirb dich doch einfach mal. Und dann habe ich das auch gemacht, dann habe ich ganz im regulären Fitnessstudio halt angefangen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass so dieses tägliche Business auf der Fläche nicht das Richtige für mich ist. Es war zu sehr Fließbandarbeit und ich wollte im Prinzip die Arbeit mit meinen Kunden so insofern in die eigene Hände nehmen, dass ich da etwas selbstbestimmender sein wollte. Und prinzipiell aber, bevor sich das ergeben hat, dass ich Personal Trainer geworden bin, bin ich tatsächlich mehr im Group Fitness Bereich eher gelandet, was auch schon natürlich eine gewisse Autonomie beinhaltet. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, dass so diese Gruppenbespaßung noch nicht das Richtige für mich ist. Und dann kam tatsächlich der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, mache ich mal mein eigenes PT-Studio. Ich versuche es mal völlig alleine gehe einfach mal ein paar Risiken ein und versuche einfach mein Glück, weil dieses starke Maß an Selbstbestimmung, was du haben musst als Personal Trainer. Ich glaube, das ist auch das, was den meisten Trainern auch wirklich diesen Antrieb gibt, zu sagen, okay, ich werde jetzt PT, ich bin mein eigener Boss, ich entscheide selber, was für meine Kunden sinnvoll ist und arbeite in diesem 1-zu-1-Setting, wo natürlich der Fokus viel, viel mehr auf Qualität gelegt wird als auf Fließbandarbeit. Und das war dann der Moment, der mich dazu getrieben hat, zu sagen, okay, ich habe jetzt mein eigenes kleines Studio und jetzt lege ich los mit dem 1-zu-1-Training.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man so ein bisschen diese Selbstbestimmtheit. Bei mir war es damals so, dass ich einfach gesagt habe, so, ich möchte für meine Fehler und meine guten, in Anführungszeichen, Dinge selber gerade stehen. Ich möchte niemanden, in Anführungszeichen, damit reinnehmen, weil ich bin relativ jung schon gestartet und dann machst du natürlich hier und da dein Fettnäpfchen und so. Und irgendwann war es für mich dann auch klar, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte es wirklich tatsächlich auch so ein bisschen selbstbestimmt in Angriff nehmen und für alles gerade stehen, was ich da so im Guten wie im Schlechten einfach leiste dann in dem Moment, ne?
Ja, aber das, was du jetzt gerade sagst, für seinen eigenen Fehler einzugestehen, das impliziert ja automatisch auch eine gewisse Verantwortung. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Leute grundsätzlich in der Selbstständigkeit damit noch ein kleines Problem haben, weil ja, diese Selbstbestimmung wollen viele haben, aber dass jeder für seine eigenen Fehler selber verantwortlich ist, das sehen, glaube ich, die wenigsten. Ich glaube, viele packen sich ganz, ganz gerne, ganz angenehm in so eine Opferrolle nach dem Motto, okay, wenn ich als PT nicht erfolgreich bin, dann liegt es an dem Markt. Es liegt an meinen Kunden. Es liegt vielleicht an meinen Zulieferer. Es liegt vielleicht an meinen Produkten oder sonstiges. Also man findet sehr, sehr häufig, glaube ich, die Fehler immer bei anderen, immer in der Situation und niemals bei sich selbst oder selten bei sich selbst. Und ich glaube, wenn man das, was man tut, selber etwas mehr hinterfragen würde oder dass man tatsächlich selber für seinen Erfolg verantwortlich ist, wenn man sich das wirklich täglich vor Augen führt, dann glaube ich auf jeden Fall, dass das die sinnvollere Einstellung zu diesem Job ist.
Absolut, absolut. Ja, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So mal selber sich zu reflektieren, spielt ja da eine ganz große Rolle und da werden wir ja dann wahrscheinlich auch im zweiten Teil nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, was das Thema Persönlichkeit angeht, dass man da auch gewisse Soft Skills, vielleicht gewisse Fähigkeiten, gewisse Entwicklungen in der Persönlichkeit durchlaufen sollte und was da genau wichtig ist. Und im ersten Teil kümmern wir uns ja jetzt so ein bisschen um das Thema Anatomie, Biomechanik. Was sollte ein Personal Trainer, wenn er jetzt gerade in der Gründungsphase im Startup ist oder überhaupt, was sollte der mitbringen als wichtige Grundeigenschaft? Das hatte ich dich vorhin ganz kurz gefragt. Mhm. Und kam bei dir wie aus der Pistole geschossen, Anatomie und Biomechanik. Und ich muss selber sagen, ich bin gerade dabei, das ein oder andere aufzuarbeiten, weil du hast halt einfach das Studium, das ballert dich so voll mit Informationen, dann gehst du da durch, dann gehst du raus, dann gehst du in die Praxis, dann machst du die Gründung und dann geht auch wieder viel verloren, finde ich persönlich, wenn du halt nicht ständig dran bleibst und so. Und wie hast du das damals gemacht? Wie hast du dir die ganze, sagen wir mal, Anatomie, Biomechanik angeeignet oder was würdest du jemandem empfehlen, der interessiert ist, wie geht er da am besten vor? Was hast du da für Tipps mitgebracht?
Ja gut, also zum einen dadurch, dass ich natürlich Sport studiert habe, ist natürlich Anatomie und Biomechanik natürlich Bestandteil des Studiums und nicht jeder Personal Trainer hat natürlich Sportwissenschaften studiert, aber ich muss zugeben, ich habe tatsächlich, während ich an der Uni war, viel zu dem Thema gelernt, aber nach dem Abschluss des Sportstudiums in den Laufe der Jahre wieder vieles vergessen. Das heißt, ich habe tatsächlich am Anfang gemerkt, als ich als PT gearbeitet habe, okay, ich habe so ein gewisses Grundwissen, das reicht schon, kriegen wir hin. Weil viele Personal Trainer, die sagen ja, oder generell viele Coaches, ja, ich trainiere ja Bewegungen und keine Muskeln. Ja, so auch vor allem im Rahmen so des Functional Trainings sind ja Bewegungen wichtiger als Muskeln. Und ich habe manchmal so die Befürchtung, dass das so eine Entschuldigung dafür ist, dass man als Coach keine Ahnung von Anatomie hat. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das ist gar nicht so lange her, das war tatsächlich erst vor ein paar Jahren, auch wenn mich Anatomie immer schon interessiert hat, dass je mehr Ahnung man hat im Bereich der Anatomie und auch in dem Kontext zur Biomechanik, dass man einfach wirklich das Training viel, viel sinnvoller gestalten kann. Du weißt einfach, welche Muskeln sind wann aktiver. Du kannst einmal in Bezug auf Maximalkraft, in Bezug auf Hypertrophie, kannst du dein Training viel, viel besser steuern, aber auch in Kombination, wenn du Kunden hast, die vielleicht irgendwelche Bewegungsprobleme haben. Zum Beispiel arbeite ich sehr viel mit Muskelfunktionstest. Muskelfunktionstest kannst du dann anwenden, wenn du weißt, wie Muskeln funktionieren. Also welche Funktion hat jeder einzelne Muskel? Muskelfunktionstest bringt dir dann wieder relativ viel im Bereich der Rehabilitation, vielleicht in der Prävention. Nicht unbedingt jetzt nur im therapeutischen Rahmen, sondern wenn du sagst, okay, du bist vielleicht medizinisch ausgerichteter Personal Trainer, dann ist es sinnvoll, da was drauf zu haben. Wenn du sagst, du konzentrierst dich mit deinen Kunden in Bezug auf Hypertrophie, Muskelmassezunahme, dann ist es erst recht wichtig, Ahnung von Anatomie zu haben und erst recht dann von Biomechanik. Also ich glaube, unabhängig davon, welches Ziel als PT du hast, gibt es einfach im Bereich der Anatomie und Biomechanik Kenntnisse, die man mitbringen sollte. Außer du sagst natürlich als PT, okay, mich interessiert es primär, die Leute nur zu bespaßen. Das ist das Wichtigste. Dann okay, kein Problem. Es gibt ja auch PTs, die sind eher so darauf ausgerichtet, die Leute wirklich bei Laune zu halten. Ist auch völlig legitim. Und auch wenn du sagst, du bist ausdauerorientierter Personal Trainer, wenn du halt primär Cardio-Training machst, Marathonvorbereitung, auch da gehört ein gewisses Maß natürlich an Anatomie mit dazu, beziehungsweise vielleicht eher Physiologie des Herz-Kreislauf-Systems, was wir dann vielleicht im erweiterten Rahmen auch zur Anatomie mehr oder weniger zählen können. Also egal, welche Zielsetzung du hast, ich bin mir schon sicher, dass das Kenntnisse im Bereich der Anatomie und Biomechanik wenigstens grundlegender Natur dir wirklich in deinem Training mit deinen Kunden helfen würde.
Ja, vor allem auch, um Verletzungen halt auch zu behandeln oder zu therapieren. Also man darf ja, glaube ich, gar nicht therapieren sagen. Also zu behandeln, ne? Also im Grunde im Training einfließen zu lassen und vielleicht da entgegenzuwirken. Ich merke das immer wieder. Es ist so wichtig zu verstehen, wie dann im Grunde, also wo dann die Schwachstelle sitzt. Und genau dann musst du ja wissen, wie aktivierst du die Schwachstelle und wie schaltest du vielleicht die drüberliegenden oder Mitspielermuskulatur dann aus und so weiter und so fort. Das spielt schon eine große Rolle. Und wie hast du das damals angegangen für dich? Wie hast du das dann gelernt oder wie würdest du heute jemanden raten, der damit startet? Wie soll er sich das aneignen?
Also grundsätzlich natürlich erstmal, was Anatomie anbelangt, einfach etwas Literatur pauken, ganz einfach. Also zum Beispiel irgendwie das Buch von Kurt Titel ist relativ bekannt im Bereich der funktionellen Anatomie oder von Appel auch funktionelle Anatomie. Dann gibt es unter anderem von Axel Gottlob das Buch zum Thema, ich glaube es heißt differenziertes Krafttraining, beschäftigt sich mit der Biomechanik. Dann die illustrierten Bücher von Delavier, Frédéric Delavier, einem Franzosen, der hervorragende Illustrationen im Bereich des Krafttrainings gemacht hat. Das sind so wirklich Basics, mit denen jeder anfangen kann. Also jeder, der auch sagt, naja, dieser medizinische Aspekt, Anatomie interessiert mich nicht so sehr. Also ich brauche nichts Wissen zum Thema Muskelphysiologie, muss ja auch nicht sein. Aber damit man einfach weiß, okay, welche Muskulatur macht welche Bewegung, hat welche Funktion. Und dann natürlich auch, praxisorientiert, wie wende ich das natürlich an? Also wenn mir jemand so schon sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht Probleme mit meinem langen Bizepskopf, dann sollte ich vielleicht als PT schon wissen, okay, wie trainiere ich den langen Bizepskopf vielleicht etwas anders vom kurzen Bizepskopf? Und ich denke einfach, je besser man wird, je genauer in seiner Arbeit, desto mehr Kunden kannst du auch abfrühstücken, ergo wirst du halt erfolgreicher, weil statt irgendwie 60% deiner Kunden zu helfen, kannst du mich tendenziell dann 100% deiner Kunden helfen. Und der nächste Schritt ist natürlich, nachdem du ein bisschen Literatur gepaukt hast, ist es schon wichtig, sich geeignete Fortbildung rauszusuchen. Weil du hast natürlich die Möglichkeit, dir alles Mögliche an Bücher zuzulegen und im Laufe von Monaten zu lesen. Manchmal ist es einfacher, dass du sagst, ich schaue mir einfach an, wer ist auf dem Markt, der mir etwas beibringen kann. Dann nehme ich vielleicht erstmal so ein Wochenendfortbildung, 2 bis 3 Tage. Und in den 2 bis 3 Tagen sammelst du in der Regel bei einem guten Coach, beim guten Ausbilder mehr Know-how als durch monatelanges Büffeln von Literatur. Also such dir die richtigen Bücher aus, finde dadurch einen Einstieg, such dir dann eine Fortbildung aus, die du besuchen kannst. Kombiniere dann die Bücher, die du gelesen hast, mit der Fortbildung. Setz das direkt um in deine Praxis. Das heißt, auch wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, was du tust, schnapp dir deine Kunden oder fang mit deiner Frau, mit deinem Hamster oder völlig egal mit wem an, leg los. Und dann kommt natürlich auch die Erfahrung durch die Praxis. Also einfach mal loslegen.
Mhm. Gibt es irgendwie jemanden, wo du sagst, der macht jetzt ganz speziell für Anatomie und Biomechanik so Kurse, wo du reingehst und sagst so nach 2 Tagen oder nach einer Woche so, boah, geil, ich habe da wirklich richtig was rausgezogen und bin da ein Riesenstück weitergekommen, also der sich so ein bisschen spezialisiert hat vielleicht auch auf das Thema?
Ehrlich gesagt, also ich suche mir mein Wissen in dem Bereich meistens aus dem Ausland, also aus dem englischsprachigen Ausland. Da gibt es auf jeden Fall Kurse in USA, Großbritannien und Australien, die ich mir reingezogen habe, um das mal so ein bisschen auszudrücken. Ich weiß aber, dass im deutschsprachigen Raum, wo ich sagen würde, okay, das ist wirklich the place to be, das sind die Workshops von dem Axel Gottlob. Ich habe ehrlich gesagt selber von ihm noch keinen Workshop mitgemacht, aber ich habe einiges von ihm gesehen und ein Buch von ihm gelesen und weiß auch oder kenne auch einige Leute, die bei ihm in der Fortbildung waren, wo ich sagen würde, okay, das, was ich von ihm mitbekommen habe, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut im deutschsprachigen Raum. Damit würde ich anfangen. Und klar, ansonsten gibt es natürlich auch Ausbildungsinstitute außerhalb Deutschlands, wie zum Beispiel RTS, Resistance Training Specialist, oder N1 Education in den Vereinigten Staaten. Da gibt es schon einige Möglichkeiten, das halt zu lernen. Und das Gute ist an diesen Ausbildungsinstituten, du lernst wirklich alles direkt in die Praxis umzusetzen. Das ist nicht diese stupide Anatomie. Du schlägst irgendwie ein Buch auf, siehst da einen Muskel, einen Bizeps, da ist der Ursprung, da ist der Ansatz, okay, der verkürzt. Und ich hatte diese anatomische Fortbildung, hatte ich auch in meiner Fitnesstrainer, Personaltrainer-Lizenz, und das ist einfach wirklich nur einfach langweilig. Also ich interessiere mich für Anatomie, aber das ist wirklich langweilig. Und da kann ich mir echt gut vorstellen, wieso die meisten PTs keinen Bock haben, sich das anzuschauen, weil du siehst nicht wirklich den Kontext zur Praxis. Aber wenn du wirklich dieses sehr theoretische Thema, mehr oder weniger theoretische Thema, in die Praxis übertragen kannst, dann wird es erst richtig interessant, ja, zu wissen, okay, wie muss ich meine Kniebeuge ausführen, um vielleicht den Vastus medialis im Bereich des Quadrizeps stärker zu trainieren, ja, wie stelle ich mich auf und vielleicht die oberen Fasern vom Gluteus maximus zu trainieren bei der Kniebeuge. Und wenn du dir das alles beantworten kannst, dann bekommst du auch automatisch ein viel, viel größeres Übungsrepertoire und kannst dann einfach noch detaillierter deine Arbeit gestalten.
Mhm. Korrekt. Ja, das ist genau dieser Aspekt und genau diese, in Anführungszeichen, Kontakte oder Ideen, die greife ich jetzt auf, nehmen wir in die Shownotes mit rein. Das ist der Beschreibungstext unterhalb vom Podcast. Da werde ich dich nachher noch kurz nach den Links fragen und dann packen wir die auf jeden Fall mit rein. Und dann kann man sich das mal anschauen, weil ich glaube auch, dass dieser praktische Bezug enorm wichtig ist und das Ganze dann erstmal so ein bisschen greifbarer macht, ne? Mhm. Und was hältst du denn von so Anatomie-Apps, wo man so ein bisschen 3D-mäßig so rumscrollen kann, richtig reinzoomen kann, die Bewegung dann vorgezeigt bekommt und so? Was sagst du dazu?
Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich glaube, so Apps, die du entweder auf deinem Handy oder auf deinem Tablet hast, die erleichtern dir auf jeden Fall einiges. Also ich empfehle zum Beispiel 3D for Medical. Das ist auch eine hervorragende App, die es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Es gibt auch eine kostenlose Testversion und die hauen auch häufig von 3D for Medical auch Vollversionen raus für relativ kleines Geld, also mit so einer Rabattieraktion. Und ansonsten zum Beispiel CanHub, wenn du eher an deinem PC oder an deinem Laptop arbeiten möchtest, was deine Anatomiekenntnisse anbelangt, dann ist CanHub eine deutsche Seite, die ebenfalls sehr, sehr gut ist. Also solche Sachen oder wie Atlas, wie du gerade selber gesagt hast, sind auf jeden Fall Mehrwert und sollte sich ein PT auf jeden Fall mit beschäftigen.
Ja, wie siehst du das Thema Biomechanik? Also was würdest du da sagen? Was sind so da deine bevorzugten Quellen, wo du dich informierst oder wie du da rangegangen bist? Und gibt es da vielleicht auch jemanden auf dem Markt, wo du sagst, da sollte man mal vorbeigeschaut haben?
Ja, also auf jeden Fall Axel Gottlob im deutschsprachigen Raum. Also er hat auch ein Buch ausgebracht. Ich glaube, der Titel ist Differenziertes Krafttraining mit Fokus auf die Wirbelsäule. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall differenziertes Krafttraining. Damit würde ich auf jeden Fall anfangen. Es ist jetzt nicht unbedingt sehr, sehr einfach zu lesen. Also man braucht da schon ein bisschen Interesse für. Aber er macht da diesen hervorragenden Bezug, diese, ich nenne es mal allgemeine Biomechanik mit Fokus auf das Krafttraining. Deswegen würde ich das definitiv empfehlen. So viel Basisliteratur gibt es da nicht auf dem Markt. Also Biomechanik, vor allem in Bezug auf, ich nenne es mal Krafttraining oder dem Fitnessstudio, ist da relativ mau. Da muss man fast sich irgendwelche Reviews oder Studien angucken. Deswegen, was Biomechanik anbelangt, neben dem Buch von dem Axel würde ich empfehlen, such dir irgendwo einen Workshop, wo tatsächlich Krafttraining mit biomechanischen Kenntnissen mit vermittelt wird. Und ich glaube, das ist das Beste, was man daraus ziehen kann.
Okay, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und da ist schon mal jede Menge Content. Wir packen natürlich alles unten in die Shownotes rein. Das ist der Beschreibungstext unterhalb vom Podcast. Dort findest du mal alle relevanten Links, die dich dann direkt zu der Quelle führen. Und hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man sich da durchackert? Ich habe jetzt zum Beispiel für mich in dieses Jahr, also ganz frisch im Grunde, oder letztes Jahr war das sogar schon, das Thema Speed Reading entdeckt, wo ich wirklich früher, musst du dir vorstellen, ich habe so gelesen wie eine Schnecke. Ich habe pro Seite, glaube ich, 15 bis 30 Minuten gebraucht, welches fast schon auswendig gelernt habe. So bin ich da durch die Bücher geschneckt. Und heute ist es so, mit diesem Speed Reading komme ich ganz gut zurecht. Ich fliege da drüber und habe trotzdem die wesentlichen Kernpunkte rausgezogen aus der Literatur. Gibt es von deiner Seite noch irgendwie Tipps, wie du dich da durchackerst oder was man da so am besten machen könnte?
Also zum einen würde ich sagen, Basis ist, dass du ein adäquates Lernumfeld für dich kreierst. Also bevor du überhaupt anfängst, irgendwas zu lernen und dich hinzusetzen, weil ich weiß natürlich, die meisten PTs, die sind natürlich sehr praxisorientiert, ne? Die wollen an den Kunden ran, die wollen arbeiten, die wollen sich auf das Training fokussieren und vielleicht nicht immer so viel Zeit für das Lernen vollbringen. Und deswegen glaube ich, dass du erstmal auf jeden Fall die richtige Lernatmosphäre schaffen solltest. Ne? Ob das denn jetzt ist, dass dein Handy nicht die ganze Zeit bimmelt, dass irgendwelche Störquellen ausgeschaltet sind, aber einfach mal, dass das Gehirn wirklich am Laufen zu halten. Das heißt, einfach mal ganz normal Sauerstoffversorgung darauf achten, dass du eine gute Luftzirkulation hast, dass du nicht unbedingt mit leeren Magen oder ohne Flüssigkeit rangehst. Ich meine, das kannst du natürlich auch auf andere Sachen übertragen. Aber wenn es dir schon schwerfällt zu lernen, dann achte wenigstens darauf, dass dein Gehirn optimal funktioniert. Also ich zum Beispiel für so Lernphasen, das habe ich auch, oder das empfehle ich auch Studenten oder Leuten, die kurz vor Prüfungen sind, empfehle ich zum Beispiel sowas wie Mushroom Coffee. Das ist die Kombination von Kaffee, Arabica oder halt nur Koffein, teilweise auch mit Rohkakao dabei. Und dann hast du halt zwei sogenannte adaptogene Pilze. Das ist zum Beispiel Cordyceps, das ist der chinesische Raupenpilz, oder der Reishi-Pilz. Und da sind auf jeden Fall Pilze, die kognitive Leistungsfähigkeit erhöhen, unter anderem auch eine hervorragende antioxidative Kapazität haben. Und damit anzufangen und nicht unbedingt mit irgendetwas Süßen, weil Süßes macht natürlich häufig schläfrig, hilft auf jeden Fall dem Gehirn noch ein bisschen den Fokus zu halten, aktiv zu bleiben und sich natürlich auf das Lernen viel, viel leichter zu konzentrieren. Und dann werden dich auch solche Maßnahmen wie Speedreading ebenfalls weiter voranbringen, weil das sind alles Maßnahmen, die deinem Gehirn helfen, den Fokus zu halten. Und wenn du deinen Fokus nicht halten kannst, dann wirst du natürlich auch nicht lernen können.
Cool. Diese Pilze, da werden wir auch nochmal die genauen Bezeichnungen unten in die Shownotes packen. Vielleicht hast du mir sogar noch einen Link zu denen, damit man einfach direkt vielleicht auch bei Amazon oder weiß der Geier wo die Dinger bestellen kann. Finde ich super interessant, werde ich direkt mal ausprobieren. Und das ist ja für jeden irgendwie interessant, dass er mal fokussiert an einer Sache dranbleibt, egal ob es jetzt irgendwie eine Projektvorbereitung ist oder vielleicht auch ja so ein Lernthema oder vielleicht auch einfach für sich seine Buchhaltung und den ganzen ja Theoriemist, den man halt auch als Unternehmer irgendwie hinter sich bringen darf manchmal, dass man einfach ein bisschen konzentrierter ist, ne? Also da schon mal ein cooler Tipp. Und wir sind jetzt auch so plus minus am Ende der Sendung angelangt. Wenn du jetzt, also von Folge 1, wenn du jetzt noch einen ganz heißen Tipp hast, dann darfst du jetzt noch mal raushauen.
Tipp in welchem Bereich? Völlig allgemein was?
Zu all dem, was wir gesagt haben.
All dem, oh wow, okay.
Wenn dir noch was einfällt, ansonsten sag einfach weiter und dann gehe ich zum Outro über.
Wir machen es einfach ganz kurz. Für eine optimale Gehirnfunktion fokussiere dich entweder auf Low Carb oder auf ketogene Diät.
Okay, perfekt. Okay, und wir kümmern uns jetzt dann im zweiten Teil, starten wir mit einem spannenden Thema. Ich liebe diese Frage nach dem größten, in Anführungszeichen, Fehler und dem damit positiv ausgedrückt größten Learning, was du in deiner Laufbahn als Coach hattest. Und wir kümmern uns auch im zweiten Thema um ein wichtiges Thema, nämlich der Kiste Startup. Also welche Sachen sind wichtig bei der Existenzgründung? Was war für dich wichtig und wo legst du die Schwerpunkte drauf oder was kannst du empfehlen? Und sag schon mal danke für Teil 1 und bis zur nächsten Folge.
Bis später.
Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.